bin quasi mit dem Fahrrad groß geworden. Also es war klar, dass mein Fahrrad einen Namen haben muss.
Auf jeden Fall.
Ich will jetzt diese ultimative Freiheit. Ich hatte keine Ahnung von diesen Distanzen, ne? Also ich wollte dann von Ost nach West Kanada fahren und dann eigentlich alle Länder, die da sind, also El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Bist du verrückt? Du bist jetzt hier mit dem Fahrrad angekommen, alleine als Frau. Also das ist natürlich eine Frage, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Die Frage, ob ich nicht einsam war, muss ich eigentlich mit Nein beantworten.
Die Zeiten, wo ich alleine gereist bin, da habe ich auch die meisten Menschen kennengelernt.
Also auch so ein Sternhimmel in der Atacama-Wüste ist einfach aus dem Zelt, wo keine Lichtverschmutzung irgendwie ist, noch ganz anders, noch viel krasser als aus dem Hotelbalkon wahrscheinlich. Da ist es so richtig in mir gereift. Und da wurde eigentlich klar, okay, ich fahre weiter und zwar immer so lange, wie ich noch Spaß habe.
Bist du da an deine Grenzen geraten, an deine körperlichen und auch psychischen Grenzen?
Die haben mein Fahrrad entwendet und haben es in einer Grube auf ihrem Grundstück, das war in Ecuador, da war gerade eine Baugrube und da haben sie es reingeworfen und Erde drauf und niemand hat es gefunden. Das war der Moment, wo ich wusste, okay, richtige Entscheidung. Ich muss nur einen Schweißer finden und der kann es schon reparieren.
Wie alleine und wie, du hast Fernweh und wieso willst du schon wieder weg, sondern das sind die Menschen, die dich einfach verstehen und das nicht hinterfragen.
Ich habe eher Lust bekommen auf mehr.
Hallo, so schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Carne. Hier geht es um die vielfältigen Facetten eines gesunden Lebensstils. Dabei schaue ich mit meinen GästInnen immer gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Bevor ich richtig starte, hier ein kleiner Hinweis an dich. Falls du mir noch nicht folgst, bitte bei deiner Podcast-Plattform deiner Wahl, wie zum Beispiel Spotify, den kleinen Button Folgen drücken, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge von mir. Los geht's! Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Annika Traser ist heute da und ich freue mich super doll, dass Annika heute zu Gast ist, denn sie spricht heute über was mich total beschäftigt in meinem Leben und wovon ich wahrscheinlich gleich wieder was abkriege, nämlich eine ordentliche Portion Fernweh. liebe Annika, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Tanja.
Ja, draußen ist es jetzt, wir haben späten Nachmittag, es ist total regnerisch und natürlich kalt, eklig und dunkel. Kriegst du bei so einem Wetter eher Fernweh als sonst oder bist du Fernweh geheilt nach deiner Reise?
Geheilt würde ich auf keinen Fall sagen, also es übereilt mich auch, aber tatsächlich egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welcher Uhrzeit, es kann immer wieder vorkommen. Und auch ich werde am Ende dieses Podcasts wahrscheinlich davon träumen, irgendwo in der Pampa Fahrrad zu fahren. Also mal schauen, wie uns jetzt geht.
Ja, Annika, ich habe dich ja kennengelernt, da fiel mir dein Tattoo auf. Und zwar hast du ja ein Tattoo von einem Fahrrad. Und damit beginnt eigentlich auch schon unsere Geschichte, deine Geschichte, die du heute hoffentlich uns erzählst. Ich habe dich gefragt, okay, wow, du hast ein schönes Tattoo und warum ein Fahrrad? Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Genau, ich glaube, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen ein Fahrradtattoo haben. Aber bei mir ist es tatsächlich mein eigenes Fahrrad, was da meinen Oberarm schmückt. Und es ist für mich eine Erinnerung an eine sehr lange Radreise, die ich gemacht habe. Und ich habe es mir in Kolumbien stechen lassen. Und es ist muss man ja sagen, die 20.000 Kilometer Marke auf meiner Reise von Kanada nach Argentinien. Das war so ein bewegender Moment für mich, neuer Kontinent, Kolumbien. Ich habe mich richtig wohl gefühlt und ich wusste nicht, wie lange diese Reise noch weitergeht. Und es war mein erstes Tattoo, also ich habe sehr lange überlegt, wo lasse ich mich stechen, lasse ich mich überhaupt stechen? Aber irgendwie hat es sich genau da zu dem Moment richtig angefühlt. Und genau, habe ein Foto von meinem Fahrrad genommen und dann wurde in den Vorderradreifen auch noch die Amerika-Karte, also von Nord-, Mittel- über Südamerika, dazu gezeichnet. Das ist für mich tatsächlich ein sehr emotionales Tattoo ist. Eine sehr schöne Erinnerung an diese Reise.
Ja, voll schön. Also jetzt werden bei vielen ja Fragen im Kopf aufploppen und ich vermute, wir müssen dann doch von Anfang an anfangen und ich freue mich da sehr drauf. Wir gehen jetzt einmal deine Reise durch. Du hast ja gerade gesagt, okay, du bist mit dem Fahrrad gereist. Zunächst einmal, also bist du so fahrradaffin oder bist du einfach auf dein Fahrrad aus Versehen aufgestiegen und dann ging's los? Und wo hast du angefangen?
Also ich würde beide Fragen mit Ja beantworten. Ich bin sehr fahrradaffin. Ja, eigentlich in der Stadt überall immer mit Fahrrad hingefahren. Bin quasi mit dem Fahrrad groß geworden und habe dann auch schon mit 19, 20 meine erste längere Radreise in Australien gemacht. Das war während so einem Work-and-Holiday hier nach dem Abi, vorm Studium. Und da war es tatsächlich hauptsächlich aus Geldgründen. Ich wollte noch unbedingt an die Westküste Australiens und wollte aber auch so viel wie möglich vom Land sehen. Hatte kein Geld für ein eigenes Auto, wollte auch eigentlich gar nicht Auto fahren und hatte vorher schon jemanden getroffen, der von Brisbane nach Sydney an der Ostküste Australiens gefahren ist.
Wie viele Kilometer sind es ungefähr?
Das müssen so 1000 sein.
Okay.
Genau, und an den jungen Mann habe ich mich dann erinnert und habe in Adelaide ein Fahrradgeschäft aufgesucht und gefragt, ob sie irgendein Rad in meinem Budget haben.
Die haben dich erstmal ausgelacht? Und
dann, tatsächlich haben die mir völlig, also voll den Vogel gezeigt, weil ich auch den Wunsch hatte, dass es ein Fahrrad ist, wo ich vorne und hinten den Fahrradgepäckträger anbauen kann, weil ich sehr viel Gepäck, ich war ja als Backpackerin unterwegs, also ich hatte einen Rucksack und so weiter. Und dann haben die aber eins bestellt und haben auch einen Gepäckträger für vorne bestellt und haben mir Taschen mitbestellt und haben es irgendwie mir einen super special Bonuspreis gegeben und gesagt, wenn du in Perth ankommst, dann melde dich doch bitte bei uns. Wir wollen wissen, wie es dir und dem Fahrrad geht. Und genau, da war ich ziemlich naiv und blauäugig und das war 2013. Also da hatte ich auch noch kein Instagram und es gab ganz wenige Blogartikel, über die ich mich irgendwie, wo ich mir Wissen anreichern konnte. Und bin einfach drauf losgefahren. Und das war also von Adelaide nach Perth auf meiner Route dann knapp 3500 Kilometer. Das war so, genau, mit ja 20 dann schon eine ganz schön verrückte Sache.
Okay, wie viel Wochen, dann, Monate, wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also da war ich noch relativ langsam unterwegs. Weiß gar nicht, ich bin im Mai losgefahren. Ich glaube, im August war ich dann schon bei einer Gastfamilie Ende Juli. Also 2,5, 3 Monate habe ich mir dafür Zeit genommen. Genau, da war ich aber, also hatte ich keine gute Ausrüstung, war völlig unvorbereitet. Auch durchs Backpacken schon einiges an Speck angelegt, muss man sagen, weil man sich einfach viel weniger bewegt hat als im Alltag. Und trotzdem hat es mir ja auch nachhaltig so viel Spaß gemacht, dass es mich nicht von der nächsten Reise abgehalten hat. Bin dann aber erstmal nach Hause, habe studiert und wusste, dass ich nach dem Studium nochmal reisen werde.
Das hat dich nicht losgelassen.
Genau, hatte aber das Fahrradfahren nicht besonders präsent irgendwie auf dem Schirm. Ich hatte dann, ich nenne es mal Glück, dass mein Bruder nach Kanada ausgewandert ist, während ich studiert habe. Da ich ein duales Studium gemacht habe, hatte ich keine Semesterferien und es hat sich dann nicht gelohnt, ihn zu besuchen. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, nehme ich mir nach dem Studium die Zeit und gehe ihn besuchen. Bin ohne Fahrrad nach Kanada geflogen, also wieder nur mit dem Rucksack.
Und eigentlich auch nur mit dem Vorhaben, dass du deinen Bruder besuchen möchtest?
Ja, okay. Genau. Also ich wusste, ich habe Zeit, also ich hatte keine Wohnung, keinen Job oder so. Ich wusste schon, ich habe Zeit, aber eigentlich wollte ich ja sehen, wie mein Bruder lebt in Kanada, warum er sich für Kanada entschieden hat, warum er immer noch dort wohnt. Und tatsächlich hat mir Kanada dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss noch mehr von diesem Land sehen. Ich war so in der Ottawa-Gegend, Da bin ich auch mal nach Montreal zum Skifahren in Quebec oder nach New York, aber alles noch mit eben meinem Bruder oder mit dem Auto und mit dem Zug. Und dann kam irgendwann wieder von tief drinnen dieses Bedürfnis, mehr von dem Land zu sehen und eben diese Reiselust auch mit einer körperlichen Aktivität zu verbinden und ja auch in Richtung Nachhaltigkeit und irgendwie ja nachhaltig reisen, habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Gebraucht diesmal, einfach über Secondhand bei jemandem aus der Nachbarschaft und habe eigentlich wieder bei Null angefangen, musste mir wieder die ganze Ausrüstung neu kaufen. Ich habe mich aufs
Okay,
Fahrrad gesetzt.
im Moment, du hast ja da mal eben gebrauchtes Fahrrad gekauft und ja nicht gerade jetzt zum nächsten Supermarkt zu radeln, sondern um wieder eine große Reise zu machen.
Genau, das einzige Kriterium, was mir wichtig war, war, dass der Rahmen aus Stahl ist. Stahl ist sehr robust, ist auch ein bisschen schwerer, hat aber den Vorteil, dass wenn es bricht aufgrund eines Unfalls oder Sturzes, kann man es schweißen. Wenn du einen Aluminiumrahmen hast, dass die meisten Stadträder hier sind oder mittlerweile gibt es auch schon Carbon, wenn du damit blöd stürzt, ist der Rahmen dahin. Und Stahl kann man eben schweißen. Und genau, ich hatte keine Ahnung von diesen Distanzen, ne? Also ich wollte dann von Ost nach West Kanada fahren. Es wären wieder so, von Ottawa nach Vancouver wären es ja knapp 5000 Kilometer gewesen. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich wusste, auf der anderen Seite von Kanada warten die Rocky Mountains auf mich, Berge, die ich hier in Berlin-Brandenburg nicht so habe. Aber ich wusste nicht, wie die Straßenbedingungen sind, wo ich überhaupt irgendwie übernachten werde. Und ich wusste, dass das Fahrrad mein Verkehrsmittel sein wird. Und genau, wollte da eben was Stabiles, deswegen Stahl. Und ich bin dann, also habe dann ein Männerrad, ein altes Herrenrad eigentlich
Also auch
gekauft,
ganz normale Reifen, nicht
was mir auch,
irgendwie besonders
ja.
robuste
Nee,
Mountainbike.
ich bin dann,
Nee, okay.
nee, gar nicht. Also ich bin dann erstmal los, ich musste die Reifen dann irgendwann wechseln, weil die sich natürlich auch abreiben und verschleißen und dann kommt ein Platten nach dem nächsten und dann wird einem irgendwann bewusst, ah ja, vielleicht müssen aber neue Mäntel rauf. Genau, aber diese ganze Fahrradpraxis auch, also das Wissen über den Verschleiß und wie man Bremsbacken auswechselt oder wie man die Kette wechselt, das habe ich mir tatsächlich auch erst auf der Reise dann beigebracht, weil relativ schnell dann klar war, dass Ost-West-Kanada nicht das Ende sein wird.
Okay.
Also ich bin richtig, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit und wollte nicht aufhören.
Aber du hast schon auch noch deinem Bruder ganz normal besucht und bist dann nicht am zweiten Tag los und hast gesagt, so, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Fahrrad und bin erstmal weg, sondern ihr hattet dann schon eure Zeit und dann hast du gemerkt, okay, du brauchst noch nicht zurück nach Deutschland. Du nimmst dir jetzt deine Fahrradzeit nochmal, ja? Was hat dein Bruder dazu gesagt?
Genau.
Hat er dich für verrückt
Also
erklärt?
chronologisch, ich glaube, ich habe meine Fahrradliebe von meinem Bruder geerbt, kann man ja nicht sagen, aber abgeguckt. Also der hat mich auf jeden Fall
Ja.
verstanden. Ich glaube, er war auch ein bisschen, irgendwie war er neidisch, aber irgendwie würde er es auch niemals selbst tun. Genau, aber chronologisch war es so, dass ich im Dezember in Kanada angekommen bin. Da hat er Geburtstag, wir haben Weihnachten zusammen
Welches
gefeiert.
Jahr?
Das war mal
Entschuldigung,
richtig
bei
schön
welchem
und
Jahr sprechen wir nochmal? 17,
2017.
okay.
Das war 2017, genau nach meinem Studium. Habe den Winter dort verbracht und dann im April kam so ein bisschen die Idee, jetzt wird es langsam, die Tage wurden wieder heller, es wurde wärmer, alles wird grün, ich will jetzt mehr sehen. Da kam so richtig diese ja, Lebensenergie zurück und habe mir Ende April das Fahrrad gekauft und bin am 4. Mai. May the Force be with me, losgefahren Richtung Osten, genau. Und ich habe mich von meinem Bruder verabschiedet. Es wussten alle aus der Familie und zu Hause auch Bescheid. Und mein Bruder ist dann tatsächlich auch nach Vancouver geflogen, also hat mich einmal dort besucht, hat es als Anlass genommen, auch mal mit dem Flieger eben durch Kanada, ja, auf die andere Seite Kanadas zu kommen. Das ist schon Also es sind Distanzen, die kann man sich hier nicht
Also
machen.
dann hast du das ja über die Berge geschafft.
Ja.
Also allein Kanada, ich weiß ja, dass die Reise noch irgendwie verrückt weitergeht, aber allein Kanada ist ja
Ja.
schon richtig heftig. Wie muss ich mir dann das praktisch vorstellen? Also du bist dann mit deinen Taschen am Fahrrad los, du bist alleine los. Also erste Frage nach der Angst, alleine, fremdes Land, du hattest keine Ahnung, was dich erwartet. Und zweite Frage. Es wird dunkel. Wo hast du übernachtet? Hattest du ein Zelt dabei? Ja, erzähl mal von deiner Gefühlswelt und deinen Übernachtungen.
Ja, also tatsächlich hatte ich sehr wenig Angst, weil ich mich auf meinem Fahrrad alleine immer sehr wohl und sicher gefühlt habe. Ich habe tatsächlich viel mehr Unbehagen, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln mit ganz vielen Menschen in der Stadt irgendwie unterwegs bin, wo ja Taschendiebstahl zum Beispiel ein viel größeres Thema wäre als jetzt auf dem Fahrrad. Und genau, ich war da so, also relativ schnell so in meinem Element, dass die Angst mich eigentlich nie erreicht hat. Immer dann, wenn Leute mir gegenüberstanden und sagen, bist du verrückt? Du bist jetzt hier mit dem Fahrrad angekommen, alleine als Frau. Also das ist natürlich eine Frage, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Aber wie gesagt, für mich war da nie Angst. Für mich war es einfach so ein, ja, auch Urvertrauen in die Menschen, in die Gesellschaft, die ich da gewonnen habe. Mir wurde immer geholfen, wenn irgendwas war, wenn ich am Straßenrand, einmal nur am Straßenrand gesessen habe und was gegessen habe, hat ein Auto angehalten und gefragt, ob alles okay ist, ob ich was brauche. Also Menschen nehmen einen als Radfahrerin, glaube ich, auch als eben sehr verwundbar war und wollen dann auch helfen. Und es war sowohl in Kanada der Fall, als auch dann ja, Richtung Südamerika noch viel extremer, dass die Menschen so einen Helferinstinkt entwickeln und mich eingeladen haben und genau immer mit mir in Kontakt waren. Also auch die Frage, ob ich nicht einsam war, muss ich eigentlich mit Nein beantworten, weil ich so viele Menschen immer und immer wieder getroffen habe. Ich konnte von mir erzählen, von meiner Geschichte. Ich habe ein Funkeln in dem, also in den Augen meines Gegenübers gesehen und da war sofort irgendwie eine Verbundenheit und ich habe ja meinen Geburtstag und Weihnachten mit wildfremden Menschen verbracht und trotzdem war ich nicht einsam. Genau, also das zur ersten Frage. Und die zweite Frage mit dem Übernachten, hast du schon richtig vermutet? Also ich hatte ein Zelt dabei und habe auch größtenteils im Zelt übernachtet, einfach aus Kostengründen hauptsächlich. Und aber auch um die Natur eben noch ganz anders wahrzunehmen. Also auch so ein Sternenhimmel in der Atacama-Wüste ist einfach aus dem Zelt, wo keine Lichtverschmutzung irgendwie ist, noch ganz anders, noch viel krasser als aus dem Hotelbalkon wahrscheinlich. Genau. Und hab dann in Kanada, da war ich ja noch nicht so erfahren, hauptsächlich so am Straßenatlanten irgendwie durchgeguckt und habe so Rest Areas, also ja, Parkplätze eigentlich an der Landstraße, am Highway irgendwie gesucht. Und dadurch, dass Kanada so ein großes Land ist und die ja, Besiedlung wirklich auf die irgendwie Städte begrenzt ist, ist es auch kein Problem, weil also Autos halten da an und schlafen. Und da ist immer ein Tisch und eine Bank, ein Mülleimer, ein Toilettenhäuschen, wo du auch einfach dein Zelt aufbauen kannst. Und was ein bisschen geschützt vom Verkehr. Genau, das habe ich oft gemacht. Ansonsten natürlich auch ja, Campingplätze, also ganz offizielle Campingplätze, wo man auch richtig duschen konnte dann oder auch mal eine Küche hatte. Und immer wenn mir irgendwie ja nicht so gut war, kalt, nass, Sturm angesagt, dann bin ich auch mal in ein Hostel oder eine Unterkunft gegangen. Wir waren eine bunte Mischung.
Ja, total spannend. Ich kenne diese Frage auch. Mit dem, fühlst du dich denn nicht alleine? Oder ja, hast du keine Angst, alleine zu reisen? Und ich kann das sehr nachfühlen, was du erzählst, weil ich auch schon einige Male alleine unterwegs war, nur mit meinem Rucksack, ohne Fahrrad. Aber ich habe mich auch, muss ich sagen, nie alleine gefühlt. Also die Zeiten, wo ich alleine gereist bin, da habe ich auch die meisten Menschen kennengelernt. Und es war tatsächlich manchmal so, dass ich mich dann irgendwie teilweise zurückgezogen habe, weil ich dachte, nee, ich mache jetzt alleine weiter, weil ich will ja auch alleine reisen. deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das kann man erst nachfühlen, wenn man das wirklich mal ausprobiert hat, weil das erscheint, wenn man das erzählt, so ganz komisch zu sein, dass wenn man alleine reist, sich nicht alleine fühlt. Das Einzige ist, wenn du jetzt erzählst, dieser Sternenhimmel und so und alleine im Zelt, hast du da nicht manchmal dann den Wunsch gehabt, das gerne zu teilen?
Genau.
Gerade diese besonderen Momente?
Absolut. Ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, nachdem ich auch schon mal genau zu zweit gereist bin, dass man Dinge ganz anders intensiv erlebt, weil man eben darüber spricht und auch Dinge ganz anders in Erinnerung bleiben, weil man in den Austausch gehen kann, wenn man zu zweit reist. Aber da, also auf der Reise von 2018 bis 2020, das war genau richtig, wie du es eigentlich gesagt hast. Ich wollte das alleine machen. Ich bin zwischendurch mit anderen, also temporär auch mal gereist, aber es war immer dieses Gefühl im Hinterkopf, nee, ich will jetzt diese ultimative Freiheit. Es ist meine Zeit. Ich, genau, hatte da eine Zeit lang auch Probleme, das so klar und deutlich zu sagen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich immer dachte, das klingt ja egoistisch irgendwie, wenn ich so eine Einsiedlerin wäre. Aber nee, es war total wertvoll für mich. Und wie du auch meintest, ich glaube, ich würde es jedem mal raten, aber natürlich ist es auch nicht für jeden etwas. Also jemand, der von vornherein schon total viel Angst hat und Bedenken, der wird wahrscheinlich auch keine gute Zeit haben, wenn er alleine reist. Aber wenn man irgendwie sich vorstellen könnte, mal eine Zeit lang mit dem Rucksack oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer alleine unterwegs zu sein, man erfährt so viel über sich selbst und man tritt auch total schnell eben in Kontakt mit anderen Menschen, wie du gesagt hast. Und wir haben ja mittlerweile, also diese lange Reise habe ich ja dann 2018 gestartet, auch das Internet. Das heißt, immer wenn ich das Bedürfnis hatte, ich will das jetzt teilen, habe ich halt jemanden angerufen oder meinen Freunden geschrieben oder ein Foto geteilt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, um genau dieses Bedürfnis des Teilens irgendwie zu decken.
So, wir sind ja noch in Kanada. Wie bist du über diese Gebirgskette gekommen? Du bist ja im Frühling gestartet, aber dort liegt ja ganz weit oben trotzdem Schnee. Oder gibt's da Wege, die du irgendwie umgehen konntest? Weil da kann ich mir vorstellen, dass das mit Fahrradfahren vielleicht nicht mehr so cool war.
Genau.
Bist du da an deine Grenzen geraten, an deine körperlichen und auch psychischen Grenzen?
Also es ist tatsächlich so, dass Kanada ja ein sehr riesiges und sehr vielfältiges Land ist. Also auch ich hatte im Mai, als ich gestartet bin, teilweise noch Frost. Ja, das trifft zu dem, was du gesagt hast. Aber ich hatte im Juni auch schon 30 Grad kurze Hose und T-Shirt. Mhm. Ne? Also wenn du auf der Ebene irgendwie unterwegs bist, ich sage jetzt mal Pampa, dann kannst du auch richtig heiß werden. Es ist also nicht so, dass ganz Kanada eine Eisscholle ist. Nichtsdestotrotz, genau, hast du die Rocky Mountains. Du hast dort aber auch sehr viel Tourismus, logischerweise. Das heißt, du hast wie in den Alpen bei uns Passstraßen. Und ich hatte kein Mountainbike, das hatten wir gerade schon angesprochen. Das heißt, ich habe mich an die Asphaltstraßen gehalten. Und da war, also ich müsste jetzt nachgucken, an welchem Tag ich den ersten Pass gefahren bin, aber das war auf jeden Fall im Hochsommer. Das heißt, da lag, die Straßen waren komplett frei. Irgendwo auf dem Gipfel hat man vielleicht mal Schnee gesehen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich Schnee angefasst habe, aber das hat den Verkehr, das Fortbewegen in keinster okay. Weise beeinflusst. Und ich war auch, also es sind die Rocky Mountains, aber es ist wie die Alpen, du bist da nicht allein, sondern das enorm viel Tourismus. Klar, wenn du mal einen Wanderweg irgendwie, einen etwas entfernteren Wanderweg gehst, ja, dann siehst du vielleicht auch keine Menschen, aber ansonsten waren da immer Menschen um mich herum. Es war mein erster Bergpass dann.
Oh Gott.
Also ich wusste nicht, ob ich das schaffe. So, es war wirklich
Hast du viel geflucht, geheult vor Erschöpfung? Ich kenne, also ich bin so eine Bergstraße, so ein Pass, kenne ich nur vom Auto aus und denke immer, oh Gott, die Armen, die da hochkraxeln mit ihren Fahrrädern. Okay, ich bin auch schon viel gewandert, aber ich finde Fahrrad immer irgendwie noch, das ist richtig heftig. Bist du
Ich
an deine
glaube, es
Grenzen
kommt.
geraten?
Nee, ich habe eher Lust bekommen auf mehr,
Okay,
weil der
krass.
entscheidende Punkt ist, dass du ja keinerlei Zeitdruck hast, wenn du auf so einer langen Reise bist. Das heißt, ich hatte mein Zelt dabei, ich hatte immer das Bewusstsein, okay, wenn ich jetzt fix und fertig bin, wenn ich nicht weiterkomme, dann schlage ich halt irgendwo mein Zelt auf, und mache den Rest am Morgen. Aber du fährst ja auch nicht. Es ist selten, dass du mal über 30 Kilometer irgendwie bergauf fährst. Und auch diese ganz krassen Steigungen hast du ja nicht. Klar, es geht kontinuierlich bergauf, aber Step by Step. Also wirklich ein Pedaltritt nach dem anderen. Wie beim Wandern, wenn man außer Atem ist, dann macht man eine Pause. Und wenn ich müde Beine bekommen habe, dann habe ich eine Pause gemacht, was gegessen, die Landschaft erkundet, also mich einmal irgendwie wieder besinnt, wo ich eigentlich bin. Und dann ging es weiter. Und es war, also in den Rockies war ich eher total überwältigt von der Natur. Da habe ich gemerkt, dass ich ein richtiger Bergmensch bin und wie ich diese Weitsicht genießen konnte. Und du hast ja auch immer, wenn du den Berg geschafft hast, ein Bergab am Ende. Also du hast ja auch deine Belohnung. Deswegen, nee, so viel geflucht habe ich da nicht.
Ja, Hut ab. Ich bin auf Vancouver Island, bin ich einigen Bären begegnet. Hast du solche Begegnungen auch machen dürfen? Ich hoffe nicht vom Zelt aus in der Nacht. Hast du dich da, ja, erzähl mal von der Natur beziehungsweise den Tieren, denen du begegnet bist.
Genau, also ich glaube, das wildeste Tier, was ich gesehen habe, wären tatsächlich die Bären. Und da habe ich etliche gesehen, vor allem in den Rocky Mountains und dann noch ein bisschen weiter nördlich im Yukon. Die meisten am Straßenrand. Die meisten haben sich auch gar nicht für mich interessiert. Zwei spannende Begegnungen. Die erste war auch tatsächlich die allererste. Da hatte ich schon ganz schön Muffensausen. Da habe ich nämlich gerade, weil mir ein Einheimischer gesagt hat, ja, hier sind Bären, häng mal dein Essen lieber in den Baum, was man ja so macht, um bärensicher irgendwie zu schlafen. Habe ich es gerade gemacht gehabt. Also ich war darauf vorbereitet. Ich hatte ein Seil dabei und einen irgendwie geruchdichten Container und konnte da jegliche Vorsichtsmaßnahmen irgendwie einhalten. Habe das gerade gemacht. Wollte zurück zu meinem Zelt gehen und sehe einen Bären zwischen mir und dem Zelt langlaufen.
Gottes Willen.
Und es waren so, also, weiß nicht, es waren keine 30 Meter, die zwischen mir und dem Zelt waren. Das heißt, der Bär war ja also noch dichter, quasi an mir. Und er hat sich aber Gott sei Dank nicht für mich interessiert. Der wollte nur zu einem Fluss, der ein bisschen weiter hinten war, weswegen ich mir auch diesen Platz irgendwie ausgesucht habe. Da war eine Wasserquelle und der hat da getrunken. Und dann ist er wieder in seinen Wald gegangen
Das
und ich
war
habe ihn
dann,
nicht wieder
was
gesehen.
war das für ein Bär? Ein Braunbär
Das,
oder ein,
also es war ein
ja.
Braunbär, ja. Ich denke, es war ein Braunbär. Und es war auch kurz vor dem Nationalpark. Also ich wusste, genau, ich wurde schon gewarnt oder wusste, dass da relativ viele Bären sind und hatte aber eben die Nacht bewusst noch außerhalb verbracht. Weil man im Nationalpark ja nicht wild campen darf und wollte dann eben mit Tageslicht erst in den Nationalpark reinfahren. Hab das dann auch gemacht. Also ich habe irgendwie habe ich das die Augen dann zugedrückt. Man ist ja auch nach so einem Fahrradtag in der Regel recht K.O. und schläft ganz gut. Aber da hatte ich so ein Mitteilungsbedürfnis. Das wollte ich
Ja,
dann
das glaube ich.
irgendwie allen teilen.
Bist du nicht mit
Genau.
Bärenspray auch bewaffnet gewesen?
Doch,
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 hattest du auch
doch,
dabei.
genau. Also ich
Okay.
hatte es auch in der Lenkertasche, also auch beim Fahren, irgendwie griffbereit. Das habe ich dann irgendwann, ich glaube, kurz vor Mexiko, habe ich das dann einem anderen Reisenden gegeben, weil ich wusste, dass jetzt das Bärengebiet irgendwie zu Ende ist. Aber in Kanada, das war das Abschiedsgeschenk von meinem Bruder. Der hat mir ein Bärenspray gegeben.
Gutes Geschenk.
Genau.
Wann war der Moment für dich, als du entschieden hast, okay, die Reise geht noch weiter. Kanada ist nicht nur das Ziel gewesen, sondern ich mach mehr. Was war das für ein Moment?
Es war ein fließender Moment auf jeden Fall, also über mehrere Wochen hinweg. Das heißt, ich hatte ein Visum, ich bin erst mit einem Touristenvisum eingereist und habe mich dann noch für einen, das heißt da auch irgendwie anders, aber Working Holiday, sagen wir einfach mal, so ein Jahr-Visum, mit dem du in der Theorie auch arbeiten könntest, hatte ich mich beworben, habe das bekommen. Das heißt, ich wusste, okay, ich habe in der Summe, hätte ich noch ein ganzes Jahr gehabt, nachdem ich meinen Bruder in Ottawa gelassen habe. Und irgendwie dachte ich, okay, das ist eine einmalige Chance, ich muss das ausnutzen. Und da hat mir halt Ottawa, Vancouver wieder nicht gereicht. Ich habe da so eine Lust auf mehr bekommen und ich habe mich halt auch so gut gefühlt. Ich dachte, okay, ich habe noch Zeit auf dem Visum, ich fahre jetzt einfach noch Richtung Norden. Weil Richtung Süden wäre ja schon die USA gewesen. Richtung Osten zurück wollte ich nicht, da kam ich ja gerade her. Und Richtung Westen kam nur noch Vancouver Island. Da bin ich dann auch raus und bin Vancouver Island von Süden nach Norden einmal durchgefahren und bin dann im Norden auf die Fähre und bin am Festland in Prince Rupert in den Yukon dann eingereist. Und bin da noch weiter Richtung Norden, bis der Punkt kam, an dem ich wusste, okay, jetzt wird es irgendwie zu kalt, wenn ich Richtung Norden fahre, beziehungsweise irgendwie muss ich ja dann auch wieder zurück. Also ich wäre total gerne noch nach Alaska eingereist, aber wusste, wenn ich in die Richtung weiterfahre, bin ich irgendwann auf einen Flug angewiesen. Und das wollte ich nicht. Und also da fing es so an mit, okay, wenn es im Norden zu kalt wird, bleibt ja eigentlich nur der Süden, wenn ich noch weiterfahren möchte. Und ich habe mir dann im Yukon, in Whitehorse, habe ich nochmal eine längere Pause gemacht. Ich war knapp 3 Wochen an einem Ort. Und da ist es so richtig in mir gereift. Und da wurde eigentlich klar, okay, ich fahre weiter. Und zwar immer so lange, wie ich noch Spaß habe. Also ich habe mir nie, oder zu dem Zeitpunkt in Kanada, hatte ich noch nicht das Ziel, ich will nach Patagonien, nach Südamerika. Auch das ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Aber ich wollte, und genau, das war immer dieses temporäre Ziel, was ich auch vor Augen hatte, ich wollte eine gute Zeit haben. Ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte Kulturen und Länder kennenlernen und ich wollte frei sein und reisen. Und das konnte ich halt mit dem Fahrrad relativ lange.
Sind dir viele auf dem Fahrrad begegnet, die selbiges gemacht haben?
Mehr als man so denkt, tatsächlich. Also ich habe wenige getroffen, die Open-End unterwegs waren, wie ich mich dann irgendwann zeichnet habe quasi. Also ich hatte keinen Flug nach Hause, ich hatte keinen Timeframe, sondern ich konnte machen, was ich wollte. Die meisten, die ich getroffen habe, hatten irgendwas zwischen 3 und 12 Monaten Zeit, eben eine Auszeit vom Beruf. Und es waren in Kanada noch nicht so viele. An der Westküste in den USA wurden es dann richtig viele, weil das auch so eine Strecke ist, Pacific Coast, die man, also Vancouver oder Seattle bis an die mexikanische Grenze, die man voll gut in 3 Monaten machen kann. Genau, aber auch in Südamerika, auch in Zentralamerika schon, habe ich immer wieder andere Reisende getroffen, ja.
Das heißt, du bist dann mit dem Fahrrad, sagst du, die kalifornische Küste runter, aber bist dann auch noch in die Nationalparks in Mittelamerika oder bist du direkt auch an die Ostküste? Bist du die Route 66 lang gefahren?
Nee, das war zwischendurch tatsächlich mal eine Idee. Ich habe vor kurzem noch ich plane die Routen immer bei Google Maps so grob und habe noch einen Entwurf gefunden, wo ich mich selbst Crazy German genannt habe, weil ich das immer wieder gehört habe. Also Menschen haben mich Crazy German genannt und dann war das meine Idee, dass ich quasi genau Ost-West-Kanada, USA runter und wieder zurück bis zu meinem Bruder fahre. Ich hatte für die USA aber auch nur ein Touristenvisum, also nur 90 Tage. und wollte da den Visa-Prozess auch nicht durchlaufen. Und deswegen war klar, nee, das schaffe ich gar nicht, wieder zurück an die Ostküste. Bin deswegen, genau, nur die Westküste runter und war dann aber wieder an so einem Punkt, wie eigentlich habe ich noch total viel Spaß. Ich würde gern weiter, aber da ist ja Mexiko. Oh, was,
Man
also
hört ja von,
Mexiko.
ja, man hört von dieser Grenze auch, Kalifornien nach Mexiko rüber, dass es ganz schön eine harte, krasse Grenze ist. Bist du genau darüber mit deinem Fahrrad?
Ja und nein. Also, ich stand dann vor diesem Punkt. Was mache ich denn? Ich spreche kein Spanisch. Ich fühle mich nicht super wohl mit dem Gedanken. Und hatte dann das Glück, dass meine beiden Brüder, also der eine aus Kanada, der andere aus Deutschland, gesagt haben, hey, wir haben richtig Lust auf Mexiko. Wir besuchen dich. Und dann haben wir uns einen Van gekauft und sind 3 Monate durch Mexiko. Mein Fahrrad war hinten drin. Das heißt, ja, das Fahrrad war dabei, aber ich bin nicht alleine über diese
Okay.
Grenze, von der du eben schon
Ja.
sprachst. Was im Nachhinein, glaube ich, einfach auch meinem Medienkonsum geschuldet war. Also ich hatte wirklich auch dollen Respekt. Ich habe andere Reisende getroffen, die das auch mit dem Fahrrad alleine gemacht haben. Mittlerweile würde ich es mir auch zutrauen, aber zu dem Zeitpunkt, genau, hatte ich enorm großen Respekt. Und habe dann durch die Zeit mit meinen Brüdern das Bewusstsein aber wiederbekommen, hey, das funktioniert. Die Menschen sind offen, interessiert, hilfsbereit. Selbst wenn ich kein Spanisch spreche, mit Händen und Füßen, ein bisschen Englisch, ein bisschen Spanisch, so kommt man irgendwie weiter. Und genau, habe dann eben auch entschieden, also war klar, dass meine Brüder nur 3 Monate Zeit haben, dass ich nicht aufhöre. Also ich habe dann wiederum Lust bekommen, mein Spanisch zu verbessern und eben Zentral- und Südamerika auch wieder auf dem Fahrrad zu erkunden. Ich hatte auch, also 3 Monate, ich glaube, es waren nicht ganz 3 Monate am Ende, aber es war richtig ungewohnt für mich, im Auto zu sitzen und
Ich
sich
wollte gerade
nicht.
fragen, das war ja nicht nur ein Kulturschock, sicherlich. Also von USA nach Mexiko ist ja auch nochmal kulturell ein großer Unterschied, sondern auch ja von der Fortbewegungsweise und dann auch nicht mehr alleine zu sein. Das sind ja irgendwie drei große Themen, die du dann da irgendwie auf einmal hattest. Wie hast du das geschafft?
Ja, also absolut. Ich glaube, ja, also zum Anfang hatten wir schon Schwierigkeiten, was vor allem die Kommunikation dann anging, weil meine Brüder waren so, ja, die waren halt gerade frisch in die Reise gestartet, total wissbegierig und da, ja, komme, was wolle, so, wir finden schon irgendwas und es funktioniert. Und ich hatte durch meinen Fahrradrhythmus aber das Bedürfnis, zumindest mal am Tag vorher zu gucken, okay, was liegt denn eigentlich vor mir? Also, wo finde ich Wasser? Wo finde ich Essen? Was für Schlafoptionen habe ich? Und das habe ich automatisch weitergemacht für meine Brüder mit, quasi für uns als Team dann. Und das hat mich irgendwann aber voll gestresst, dass ich das auf einmal alleine mache, obwohl wir ja zu dritt sind, bis dann eben klar wurde, dass die beiden dieses Bedürfnis gar nicht haben, weil man im Auto ja ganz andere Freiheiten noch hat. Also auf dem Fahrrad bin ich irgendwann K.O. Und dann fühlen sich 20 Kilometer bis in die nächste Stadt schon richtig viel an. Aber im Auto kannst du auch, also gerade wenn wir zu dritt sind und uns abwechseln, kannst du locker noch 200, 300 Kilometer fahren. Genau. Und ansonsten waren wir ja trotzdem sehr viel draußen. Also das hat geholfen. Wir haben kleine Wanderungen gemacht, wir haben uns viele Dinge angeguckt. Und ich habe die Zeit sehr genossen. Es hat uns als Geschwister auch total zusammengespeist. Und also zehren wir jetzt immer noch
Ein paar
von.
schön.
Und genau, es war eben auch für mich tatsächlich richtig wertvoll, dass mein einer Bruder, der spricht, also sprach damals schon recht gut Spanisch, und er ist dann auch immer in die Kommunikation gegangen. Und dadurch hatte ich so ein, er war wie ein, ja, einfach so ein Sicherheitsring, den ich da hatte, um erstmal, ja, Zentralamerika so kennenlernen zu können. Ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich, ja, von Los Angeles oder so irgendwo anders hingeflogen oder sogar nach Hause. Also das war ja sehr wertvoll.
Gab es Begegnungen Ja, vielleicht ja auf deine ganze Reise gesehen mit Menschen, wo du sagst, so das, das hält bis heute. Das ist irgendwie, sind Freundschaften, die entstanden sind, die, die sind ja durch die Reise entstanden.
Ja, das ist auch ein Thema, was immer wieder heute noch aufploppt, dass ich Menschen das Gefühl habe, dass Menschen, die ich auf der Reise getroffen habe, auch wenn ich sie dort, ja, ein Beispiel kann ich gleich erzählen, nur 10 Minuten gesehen habe, eine total enge Beziehung, eine Verbindung irgendwie führe. Und auch wenn wir uns hier im Alltag gar nicht regelmäßig sehen, sobald wir uns wiedersehen, ist da diese Verbundenheit, weil man irgendwie was also in Anführungsstrichen Gemeinsames gemacht hat. Und es sind zwei zum Beispiel, die habe ich auf der Straße in Peru getroffen. Sie sind, also ein Pärchen mit dem Fahrrad sind mir entgegengekommen. Und wir hatten beide nicht so viel Zeit, weil irgendwie war klar, ich muss diesen Berg noch hoch oder den Canyon entlang. Und wir haben wirklich, ja, keine 10 Minuten gesprochen, haben Nummern ausgetauscht, weil relativ schnell rauskam, dass wir beide aus Berlin sind, also alle drei aus Berlin sind. Und haben uns dann auch hier wieder gesehen. Und genau, die treffe ich immer noch. Und auch andere, ich habe auch zwei richtig gute Freundinnen, die solo durch Südamerika oder auch die Welt gefahren sind. Die habe ich auf der Reise nicht mal kennengelernt, sondern da wurde ich von anderen Menschen darauf angesprochen, ach, sag mal, kennst du die Luisa?
Ach, witzig.
Und ich so, nee, ja, die ist genauso wie du. Und dann hat man sich übers Internet connected und irgendwie, genau, ein bisschen gequatscht und sich dann mal in Deutschland besucht. Und das sind ja wirklich richtig schöne Freundschaften, die durch diese Reise entstanden sind. Und auch Menschen, die ich dort, bei denen ich dort untergekommen bin, die schreiben mir teilweise noch und fragen, was ich jetzt so mache und ob ich nochmal zu Besuch komme. Also es war wirklich, glaube ich, für viele Menschen was ja Besonderes und Einzigartiges. Ich sage immer selbst, für mich ist es Alltag geworden. Während dieser Reise war das für mich eben gar nicht so Besonderes, sondern eher mein Alltag. Aber die Menschen, die ich dort getroffen habe, für die war das wirklich eben was total Besonderes.
Ich glaube, ich kenne das auch, so Freundschaften, die man so auf besonderen Reisen schließt, auch wenn man sich gar nicht irgendwie so lange ausgetauscht hat, aber wenn man im Nachhinein dann tatsächlich irgendwie Kontakt noch hat, glaube ich, dass einem das verbindet, weil man ähnlich tickt. Also man braucht sich da nicht zu erklären. Das sind dann nicht die Menschen, die so völlig perplex fragen, wie alleine und wie, du hast Fernweh und wieso willst du schon wieder weg, sondern das sind die Menschen, die dich einfach verstehen und das nicht hinterfragen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Klick irgendwie einen so verbindet, dass diese grundlegenden Fragen einfach eh abgehakt sind, weil man eben die gleiche Einstellung hat und die gleiche Lebensweise ja auch irgendwo teilt. Ja.
Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, voll spannend.
Verbindet.
Also du bist dann hast du dich von deinen Brüdern verabschiedet. Ich versuche mal ein bisschen vorzuspulen. Dann warst du ja in zig Ländern in Mittelamerika ja dann erstmal unterwegs. In kleineren Ländern wie Honduras, Belize, Costa Rica auch. Du hast dann alles abgearbeitet,
genau, also
oder?
Ich bin dann von Mexiko wieder alleine nach Belize eingereist. Das war für mich ganz gut, weil dort wird Englisch gesprochen. Das heißt, ich konnte erstmal ein bisschen zurück in meine Komfortzone. Und dann von Belize ging es nach Guatemala. Und dann eigentlich alle Länder, die da sind, also El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama.
Okay, stopp. Also, in Kanada hast du noch im Zelt übernachtet. USA vielleicht, ja, okay, geht auch noch. Jetzt kommst du in so Länder, wo ich es mich nicht mehr trauen würde, vielleicht noch Costa Rica. Aber hast du dann da immer noch dein Zelt ausgepackt oder wie bist du da untergekommen? Gab es da Momente, wo du Angst hattest mal oder wo du gesagt hast, oh, eigentlich möchte ich jetzt gerade im Moment nicht alleine weiterreisen, sondern ich wünsche mir jemanden an meiner Seite?
Also erstmal zum Übernachten. Da ist ja dann schon fast ein Jahr vergangen.
Das Zelt war eh kaputt.
Ja, genau. Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe an Erfahrung gewonnen. Und Man hat andere Reisende getroffen und mir wurde gesagt, dass man in Zentral- und Südamerika super gut bei den Feuerwehrleuten übernachten kann. Dein Freund und Helfer quasi. Das heißt, in kleineren Städten oder auch in recht großen Städten, du hast eine Feuerwache gesucht, hast da angeklopft, dich irgendwie bemerkbar gemacht, kurz gesagt, wer du bist. Die haben deinen Pfad gesehen und haben dir entweder erlaubt, auf ihrem Grundstück dein Zelt aufzuschlagen oder hatten sogar einen Schlafplatz in ihrem Schlafsaal, die alle darauf ausgelegt waren. Und ganz einfach, genau, aus dem Grund, dass die auch extrem viel Angst um uns hatten. Also sie wollten uns als Touristen quasi beschützen. Die wollten uns runterholen von der Straße. So in dem Sinne. Das heißt, das habe ich relativ viel gemacht. Und dann habe ich eine App benutzt, die international funktioniert, wo Reisende einen Punkt auf der Karte markieren können, wo sie selbst schon mal übernachtet haben. Und dann gewisse Faktoren oder Eigenschaften dieses Ortes eben auch markieren und beschreiben
Wie
können.
heißt
Also
die
ob es da
App?
Wasser gibt oder iOverlander. Genau, ist entstanden durch, ich glaube, die ganzen Reisenden in Vans und diesen riesigen Trucks, die man schon mal gesehen hat, die werden immer Overlander eigentlich genannt. Und Alaska, Argentinien ist ja auch die Panamericana, also eine ganz typische, eine ganz berühmte Reisestrecke eigentlich. Das heißt, konnte die App öffnen und in meinem Umkreis einfach Orte sehen, wo andere schon mal standen. Hauptsächlich eben mit dem Auto. Das heißt, ich musste immer noch mal filtern. Gibt es da jetzt überhaupt Boden, wo ich mein Zelt irgendwie, ja, den Hering reinbekomme? Da gibt es ein bisschen einen Sichtschutz, weil ich habe schon versucht, mein Zelt irgendwo aufzuschlagen, wo mich niemand sieht. Klingt zwar erstmal verrückt, weil dann alles dunkel und einsam, aber ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn niemand wusste, wo ich bin. Genau. Und, also genau, manchmal gezeltet, manchmal Feuerwehrmenschen. Und in Zentralamerika oder Mittelamerika ging es nicht so gut, aber insgesamt habe ich auch immer wieder Warm Showers genutzt. Warm Showers, nicht nur die warme Dusche, sondern eine Plattform, ähnlich wie Couchsurfing. Das wird wahrscheinlich mehr Menschen ein Begriff sein, aber speziell für Radreisende entworfen. Also da geben ehemalige Radreisenden, aktuell Radreisenden, einen Platz zum Schlafen. Das heißt, genau, auch ich mache das mittlerweile in meiner Wohnung. Das heißt, Reisende können mich über diese Website, mein Profil anschreiben, anfragen. Hey, ich brauche Freitag einen Platz zum Schlafen. Bist du da? So, und dann kann ich sagen, ja, meine Couch ist verfügbar, komm vorbei. Und dann kommt man auch in Kontakt mit eben Einheimischen und man hat einen warmen Platz zum Schlafen und eben auch eine Dusche. Also genau, das ist auch in Nordamerika, also Kanada, USA, hat es noch richtig gut funktioniert. Richtung Süden wurde es ein bisschen weniger, einfach weil es da weniger verbreitet ist bisher. Aber genau, damit hatte ich Kontakt quasi wieder mit Menschen. Und da hat sich auch, also ein enormer Erfahrungsaustausch hat da stattgefunden. Also ich konnte von dem Wissen dieser Reisenden ja auch zehren. Und von anderen Radreisenden, die ich getroffen habe, da hat man auch so Informationen ausgetauscht. Weil man trifft natürlich am meisten Menschen, die in die andere Richtung fahren. Also Menschen, die wirklich auch in meine Richtung fahren, trifft man nicht so viel, weil man ja irgendwie kontinuierlich unterwegs ist. Und die anderen Menschen sind ja auch unterwegs. Das heißt, entweder man muss mal einen Pausentag machen oder man muss wirklich extrem viel schneller oder langsamer sein, um überhaupt auf Menschen zu treffen, die genau eben in dieselbe Richtung unterwegs sind. Und trotzdem habe ich, also gerade Mittelamerika, da hatte ich so eine kleine Gruppe an Reisenden. Und wir haben uns immer wieder gesehen. Also wir haben nicht zwangsläufig den Tag zusammen verbracht, aber es war klar, wie wir morgens bei der Feuerwehr losgefahren sind, ja, wir schlafen alle heute Abend bei der nächsten Feuerwache. Und genau, das war auch eine sehr schöne Zeit.
Wie war denn das mit dem Essen? Also da hast du einen Kocher, so einen kleinen Gaskocher mitgehabt oder wie hast du dich unterwegs versorgt?
Genau, also hauptsächlich von der Hand in den Mund, also rein in den Supermarkt, irgendwas kaufen, was man ja direkt verzehren kann. Mittelamerika, auch ganz viel Streetfood, wo man überall irgendwie kleine Stände findet, die was verkaufen. Und ich hatte einen Kocher dabei, genau. Also ich habe mir abends meinen Couscous gemacht oder mal Nudeln. Und dann gab es immer irgendwie rote Linsen, die total schnell gehen dazu und irgendwas an Gemüse, was man eben tagsüber so gefunden hat. Wahrscheinlich relativ einseitig, weil es doch immer wieder dieselben Sachen waren, aber eben auch ja doch recht nahrhaft. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, also klar habe ich mich schlechter ernährt als hier. Also man snackt ja auch viel mehr, weil man irgendwie kontinuierlich ja auch Kalorien verbrennt und ich habe mal eine Tafel Schokolade noch nach dem Abendbrot gegessen oder so, ne? Muss ja irgendwie diesen Kalorienbedarf decken. Genau, aber teilweise selbst kochen, teilweise Streetfood.
Gibt es
eben wirklich ganz einfach.
Gibt es so besondere Gerichte, an die du dich gerne noch auch emotional erinnerst, wenn du an Süd- und Mittelamerika denkst?
Also du meinst traditionelles Essen dort, nicht
ja.
das, was ich gekocht habe?
Ja, wenn du sagst Streetfood, ist es sehr traditionelles Essen.
Genau. Also es gibt ich glaube auch, es fing so in El Salvador wahrscheinlich an, Honduras, die Papusas, das sind so Teigfladen, die irgendwie gefüllt werden mit allem Möglichen. Genau, und ansonsten war traditionelles Essen immer relativ schwer, weil es sehr fleischlastig ist. Und ich versuche eigentlich schon, mich vegetarisch zu ernähren, was aber auf der Reise nicht immer möglich ist. Also ich habe auch gerade, wenn mir Leute mich eingeladen haben oder mir einen Teller Essen vorgestellt haben, was schon gekocht war, dann habe ich das nicht abgelehnt, sondern habe ich das genau gegessen, egal was da drauf war. Und so, also richtig, also an Namen kann ich mich halt gar nicht groß erinnern. Ich glaube, richtig typisch in Kolumbien ist halt Reis mit Bohnen. Mhm. So blöd es klingt, aber wenn du das Fleisch nicht willst, dann kriegst du halt Reis mit Bohnen. Und da hast du aber den Vorteil, also gerade in Kolumbien, Mangos, Avocados, Bananen, diese reifen Früchte, es war der Hammer, es war wie das Paradies, auch für Radfahrer besonders, die eben auch diesen Zucker wirklich brauchen aus den Früchten. Genau. Also da ist ja so viel zu traditionell.
Erinnerst du dich?
Aber ein Gericht,
ja. Nee, erzähl.
Ein Gericht, was ich immer noch, also auch wenn ich das hier mal zu Hause mache, wo ich immer sofort wieder auf der Straße bin, gedanklich, ist wirklich Couscous mit Soja geschnetzelten und Tomatensauce. Also so eine
Das war so dein Standard.
Suppe. Ja, weil es einfach super schnell gegen Soja geschnetzelt ist, kannst du einweichen, muss er nicht mehr richtig kochen. Couscous reicht auch schon heißes Wasser. Und genau, das ja, ist einfach das, was ich wirklich, wirklich oft gegessen habe.
Und kannst du das heute noch essen oder ist das was, was du zu Hause in deiner Wohnung jetzt gar nicht kochen würdest? Das ist wirklich, gehört es auf die Straße, wenn dann nur mit einem Gaskocher?
Ja, also in meiner gut ausgestatteten Küche mache ich es eher selten, weil es ja doch ein sehr simples Gericht ist, was halt in einem Topf gut gekocht werden kann und sehr schnell geht. Aber ja, also ich brauchte schon eine Pause davon. Mittlerweile kann ich es wieder essen, aber ich brauchte dann erst eine Pause. So wie von kalten Haferflocken. Morgens habe ich immer Haferflocken gegessen, war meistens zu faul, den Kocher auszupacken. Das heißt, ich habe Haferflocken mit kaltem Wasser gegessen.
Ich wollte gerade fragen, ich nehme an mit kaltem Wasser, okay.
Hat funktioniert. Man denkt da nicht so viel drüber nach. Du musst was essen und ja. Es gibt dir Energie.
Ja. Du hast ja von deinen Begegnungen und Freundschaften erzählt, die du sozusagen mitgenommen hast, aber gab es auch Menschen, die du, also Einheimische, die du kennengelernt hast, wo ihr noch heute Kontakt haltet oder was dir in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Also eine ganz besondere Familie ist die Familie Lehmann, klingt jetzt erstmal nicht so ausländisch quasi, aber ist eine Familie aus Argentinien und die haben mich aufgenommen, als der erste Lockdown losging, 2020. Da habe ich noch in Argentinien, ja, frohen Mutes bin ich da geradelt und dann kam die Nachricht, dass genau der Lockdown verhängt wird und man sich nicht mehr fortbewegen darf. Und Die haben mich dann genau aufgenommen und war über 2 Wochen bei denen. Und da, es war ja eine Zeit, die ich sonst bei Menschen vor Ort eigentlich nicht verbracht habe. Also meistens habe ich ja, weiß ich, mich hat vorm Supermarkt mal jemand gesehen und gefragt, weißt du schon, wo du heute Abend übernachtest? Nee, dann komm doch mit zu mir. Und dann war ich eine Nacht da, weil ich mich ja auch weiter bewegt habe. Und so Menschen, bei denen ich wirklich nur eine Nacht war, das ist schwer, den Kontakt zu halten. Das ist ähnlich, also so wie ich es vorhin gesagt habe, die schreiben mal oder ich erinnere mich, weil ich irgendein Foto sehe oder so. Und dann
Ja.
schreibt man wieder kurz, aber so richtig Kontakt ist da nicht. Aber bei dieser Familie, wo ich so lange war, da sind auch mittlerweile die 2 ältesten Kinder wohnen mittlerweile in Deutschland, und machen hier eine Ausbildung, weil die Familie ja vor, weiß nicht, 3, 4 Generationen quasi ausgewandert ist. Also die hatten schon irgendwie Beziehungen zu Deutschland und deswegen war das für die, glaube ich, auch noch besonderer, dass da auf einmal eine Deutsche vor der Tür steht, die mit dem Fahrrad quasi aus Deutschland dahin gekommen ist. Genau, und mit denen schreibe ich immer wieder. Genau, und da tauschen wir uns aus. Und die habe ich auch noch mal besucht. Also ich war 2020 im Lockdown, saß ich bei denen fest und dann habe ich meine Reise im Herbst 2022 oder Winter, muss man schon sagen, 22 noch mal fortgeführt und bin noch mal nach Argentinien geflogen, um diesen Abschnitt Patagonien nachzuholen, den ich wegen Corona nicht machen konnte.
Also sprich, du
Und
musstest mit
bin.
dem letzten Flieger sozusagen nach Hause fliegen, ja?
Also es
Musstest du
war
dein.
schon einer dieser
Boah,
Rückholflieger.
krass, okay. Musstest du dein Fahrrad
Bin.
zurücklassen?
Nee, das durfte ich mitnehmen.
Ach,
Das war
schön.
super aufregend. Also ja, wir haben jetzt wieder chronologisch sehr viel
Ja.
übersprungen, aber genau, diese ursprüngliche Reise wurde durch die Pandemie unterbrochen und waren, ja, Bangen, wie komme ich zurück, will ich zurück, wie lange geht es eigentlich? Und habe dann aber Info vom Konsulat bekommen, dass so ein Rückholflieger eben noch Platz hat. Also ich hatte mich da auf eine Liste setzen lassen, ohne große Hoffnung, weil immer gesagt wurde, ja, ältere Menschen oder ja irgendwie Minderjährige so werden als erstes ausgeflogen. Und genau, die hatten aber dann Platz. Und dann konnte mir niemand diese Frage beantworten, ob ich mein Fahrrad mitnehmen darf oder nicht. Und dann habe ich es einfach probiert. Und die am Flughafen waren super nett. Also ich hatte auch keinen, normalerweise muss man ja sein Fahrrad in einen Karton, der gewisse Maße hat, irgendwie ein bisschen auseinanderbauen und packen. Und das war alles ja nicht möglich für mich, weil alle Fahrradgeschäfte hatten zu und ich durfte mich ja eigentlich auch nicht frei bewegen. Das heißt,
Ja.
ich wurde quasi an meiner Unterkunft, also bei der Familie, abgeholt, mit dem Reisebus bis zum Flughafen gefahren, im über 1000 Kilometer entfernten Buenos Aires, dort aus, also rausgelassen und in den Flieger quasi versetzt. Und genau, der Check-in war aber, also verlief reibungslos und ich durfte das mitnehmen. Tatsächlich, ja, ich habe es immer noch, das Fahrrad. Also
Wie heißt dein Fahrrad?
Phyllis oder Phyllis, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Ist also in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Da heißt doch der eine Charakter Phileas Fogg. Und als ich, genau, also es war klar, dass mein Fahrrad einen Namen haben muss.
Auf jeden Fall. Ich habe da auch nicht dran
Genau.
gezweifelt, dass dein Fahrrad keinen Namen hat.
Genau, mir war zwar klar, dass ich mehr als 80 Tage brauchen werde, aber fand die Verbindung trotzdem irgendwie schön.
Ach, schön. Ja, ich weiß, wir haben ganz viel übersprungen. Wir kommen ja auch noch dazu, zu deinem Thema Buch, weil wenn das jetzt jemand hört, der gerne oder die gerne mehr hören möchte, beziehungsweise nachlesen möchte, dann gibt es ja noch die Möglichkeit. Mich würde noch interessieren, auf deiner Reise hast du Dinge für dich neu gelernt, wie zum Beispiel, also Kolumbien verbinde ich, war selber auch schon in Kolumbien, verbinde ich mit Tanz. Da habe ich Tanzkurse besucht, wie auch in Kuba. Und gibt es Dinge, die dich da neu fasziniert haben und die du dort gelernt hast und dir beibringen hast lassen?
Genau, also als allererstes und als wichtigstes, glaube ich, ist die Sprache. Also ich habe Spanisch dann gelernt während des Reisens. Und ich meine, das vergisst man jetzt ein bisschen wieder, weil ich es ja nicht, also hier nicht im Alltag brauche, aber das ist trotzdem total wertvoll gewesen, vor Ort in Kontakt treten zu können. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn die Einheimischen gemerkt haben, dass ich ein bisschen Spanisch spreche, dann haben die ganz anders auf mich reagiert und waren bereit, Dinge zu teilen. Und genau, also diese Sprache habe ich gelernt. Dann bin ich natürlich selbst auch gewachsen, also Selbstbewusstsein habe ich auf jeden Fall dazu gewonnen und auch dieses in Kontakt treten mit Menschen. Also ich hatte total Schwierigkeiten, um Hilfe zu fragen früher, wollte immer alles alleine schaffen und genau, Prinzip, ich schaffe das schon irgendwie. Auf der Reise habe ich gemerkt, zum einen ist es völlig okay, um Hilfe zu fragen und zum anderen helfen Menschen ja auch gerne. Ich helfe ja auch gerne Menschen und also das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich mitgenommen habe. Dann, dass Berge unglaublich schön sind, hätte ich niemals
Oh ja.
gedacht. Das ist nachhaltig, auf jeden Fall. Das ist ja sehr nachhaltig verankert. Ich glaube, insgesamt die Liebe zur Natur wurde ja total nachhaltig verfestigt, quasi. Ja.
Bist du als eine andere Annika wiedergekommen, als du gestartet bist?
Ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall verändert, ja. Ich glaube, ich bin viel klarer in vielen Dingen geworden, kann viel konkreter benennen, was mir gut tut, was ich will. Und genau, sehr davon, glaube ich, immer noch. Hab mich natürlich auch persönlich irgendwie verändert, weil ich auf so einer langen Reise, man hat ja ganz andere Bedürfnisse, ne? Für mich ging es immer darum, wo finde ich Wasser, Nahrung und einen Schlafplatz. Und Freunde zu Hause haben in der Zeit geheiratet, Häuser gebaut, Familien gegründet. Und es sind einfach Bedürfnisse, die ich gar nicht hatte, weil ich so frei in diesem Reisen war und dass das okay ist, dass ich eben nicht dieser gesellschaftlichen Norm irgendwie entsprechen muss und ja, mit 25 mein erstes Kind haben muss. Und das habe ich auf jeden Fall auch eben gelernt. Und das hat mich verändert. Ich glaube, vorher wäre ich schon eher so der Mitläufer gewesen. Und nach dieser wirklich langen Reise, die ich nur für mich gemacht habe, war mir klar, dass ich auch der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und auch wenn Menschen teilweise Freundschaften zerbrochen sind, weil die vielleicht nicht verstanden haben, dass ich auch nach dieser enormen langen Reise nochmal los wollte und nochmal weg war und auch ja von 22 bis 23 nochmal 10 Monate unterwegs war. So, das verstehen halt manche Menschen einfach nicht. Das hatten wir vorhin auch schon. Und das stört mich aber nicht mehr. Also da bin ich so stark in meinem Willen quasi, dass ich weiß, ja, kann man glaube ich schon so sagen, dass ich eben der wichtigste Mensch irgendwie bin. Und wenn, nur wenn es mir gut tut, dann kann ich auch anderen Menschen irgendwie Gutes tun. Und wenn für mich das Reisen eben wichtig ist, dann finde ich irgendwie einen Weg, das zu machen.
Hattest du zwischendrin das Gefühl, hier möchte ich gerne bleiben, ich will gar nicht mehr zurück?
Ich glaube, der Moment, dass ich nicht zurückkommen möchte, den hatte ich oft. Ich wäre auch nicht, also ich wäre auch noch weitergereist, wenn Corona nicht gekommen wäre.
Ach so, ich dachte, wenn es nicht weiter südlich geht's ja dann nicht bald.
Also ja, genau. Auch da hätte ich irgendeinen Weg
Bis
gefunden, wahrscheinlich.
Ushuaia bist du gekommen, oder?
Genau,
Ja.
dann aber erst das zweite Mal. Also
Nach Corona dann
genau, hätte ich
sozusagen.
noch, genau. Also ich habe mich in Kanada tatsächlich auch richtig wohl gefühlt. Also das wäre ein Land, wenn ich mal auswandern will, dann würde ich wahrscheinlich nach Kanada auswandern. Ja, an vielen anderen Orten fand ich es extrem schön, aber dadurch, dass ich doch mich kontinuierlich fortbewegt habe, würde ich auch nicht sagen, also ich war zwar lange nicht in Deutschland, aber so richtig gelebt an einem anderen Ort habe ich ja auch nicht. Ich habe ja immer nur so einen punktuellen Eindruck bekommen. Und klar war ich in der Summe 3 Monate in Kolumbien und habe da wahrscheinlich mehr mitgenommen als jemand, der 2 Wochen da war. Aber trotzdem würde ich nicht behaupten, dass ich dort richtig gelebt habe, weil ich habe dort weder gearbeitet, noch musste ich irgendwie mir eine Wohnung mieten und mich eingliedern und hatte keine alltäglichen Routinen wie, wo gibt es denn den besten Kaffee und wo hole ich meine Brötchen, so Dinge. Das heißt, diesen richtigen Alltag von den Menschen habe ich ja nur angekratzt kennengelernt. Das heißt, es fällt mir schwer, eben jetzt zu sagen, okay, an irgendeinem Ort in Südamerika würde ich gerne leben wollen. Aber über Kanada kann ich das eben sagen. Da war ich in der Summe ein Jahr und habe auch 6 Monate ja an einem Ort gelebt mit meinem Bruder zusammen. Da habe ich mich auf jeden Fall wohl gefühlt, ja.
Und gibt es ein Lieblingsreiseland, wo du sagen würdest, da würdest du gerne nochmal zurückkehren aus den und den Gründen? Also gar nicht jetzt, ne, zum Auswandern, da sagst du, es wäre Kanada, sondern um es nochmal neu zu erleben nach den vergangenen Jahren oder um andere Dinge nochmal zu entdecken?
Also da steht Kolumbien auf jeden Fall auf der Liste. Da hat mich die Farben, Frohheit, auch die Musik, die Früchte, das Grün so schon überwältigt. Da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen. Noch auch da habe ich eine Familie, mit der ich immer noch in Kontakt bin, die mich da ja spontan aufgenommen haben. Also Kolumbien würde ich auch gerne noch mal als Backpackerin erkunden, um an andere Orte zu gelangen, damit mit dem Fahrrad. Genau. Ansonsten ist die Welt so riesengroß. Ich glaube, ich könnte ewig weitermachen. Also ich würde, glaube ich, fast in jedes Land nochmal. Ich würde auch nochmal nach Neuseeland zum Beispiel. Da war ich 3 Monate zum Urlaub während meines Jahres in Australien. Da würde ich auch nochmal mit Fahrrad hin, um die Inseln ja irgendwie näher kennenzulernen. Und auch die USA ist noch so groß und vielseitig. Also ja, ich könnte ewig weitermachen.
Okay, verstehe.
Auf jeden Fall viele Länder.
Kann ich nachfühlen.
Die nochmal bereist werden dürfen von mir, ja.
Du hast ja vorhin angesprochen, das Thema, du musstest da nicht arbeiten. Wie hast du gar nicht zwischendrin irgendwie arbeiten müssen, irgendwo auf Feldern oder so für Kost und Logis irgendwie gearbeitet, Work and Travel mäßig? Das hast du gar nicht gemacht?
Für Kost und Logis schon.
Mhm.
Also gerade die... Also sowohl bei meinem Bruder habe ich auf der Farm, also er hat sich ein Tiny House gebaut und stand auf dem Grundstück von einer Farm. Und da habe ich die 6 Monate quasi komplett mitgeholfen, um da eben, da hatte ich keinerlei Ausgaben dann.
Ja.
Genau, außer Benzin ein bisschen. Genau. Und auch im Yukon, der Aufenthalt, da habe ich auch Workaway gemacht. Und ansonsten, genau, richtig. Für Geld gearbeitet habe ich auf der Reise nicht. Es war eher eben so, dass ich mal Menschen unterstützt habe, auch spontan. Ich habe mal einen Zaun gestrichen zum Beispiel oder irgendwie ein Zimmer oder im Garten geholfen oder auf die Kinder aufgepasst. Also wenn es sich irgendwie ergeben hat, dass ich auch was zurückgeben konnte. Genau. Und ansonsten, genau, hatte ich vorher halt ein duales Studium gemacht und konnte da Geld sparen. Das heißt, ich habe wirklich von diesen Ersparten gelebt und schon relativ günstig einfach
ja,
gelebt.
Klar.
Ne? Also
ja.
Couscous und Tomatensuppe kostet nichts und das Zelt aufschlagen kostet auch nichts. Und Transportkosten waren minimal, weil ich nur mal ganz wenige Ersatzteile fürs Fahrrad brauchte. Also ich habe es nie aufgeschrieben. Ich wollte das nicht dokumentieren, wie viel es mich gekostet hat, weil ich auch immer gesagt habe, okay, wenn das Geld leer ist, dann fliege ich halt nach Hause. Also mit dem letzten Geld quasi,
ja.
Aber an den Punkt kam ich gar nicht.
Du hattest ja anfangs gesagt, es war dir wichtig, ein Fahrrad aus Stahl zu haben, wegen Unfall und dann bricht das Fahrrad nicht oder beziehungsweise wenn es bricht, dann kann es repariert werden. Ist dir was Schlimmes auf der Reise passiert? Also hattest du Unfälle oder bist du glimpflich davon gekommen und du und Fahrrad blieb gesund und heil?
Also das Fahrrad hat mehr gelitten als ich,
Das
das
ist schon
kann ich
mal
ganz klar
gut.
so sagen.
Besser als umgekehrt.
Genau, also ich bin in Peru auf einer Schotterstraße mal gestürzt und hatte ein offenes Knie, da ist aber nichts weiter passiert, da habe ich nur ja, den Schotter falsch eingeschätzt und bin in einer Kurve weggerutscht. Es war dann auch lange sehr schmerzhaft, weil wenn das Knie offen ist, kannst du eigentlich nicht Fahrrad fahren, weil du musst es verbinden, um es vom Dreck zu schützen, aber dann reibt es. Genau, da habe ich auch noch eine Narbe, also das sieht man.
Das hast du selbst dann, da hast du dich
Aber
selbst verarztet oder bist du da zum Arzt gegangen?
ich bin dann den Berg runtergerollt und in so ein Gesundheitszentrum, also war auf dem Marktplatz und hat jemanden gefragt, ob die irgendwie eine ja, Ärztin oder irgendwen haben und war dann in so einem ja, Krankenhaus kann man es nicht nennen, es war ein Raum, also so ein wirklich Gesundheitsversorgung von diesem Dorf quasi, wo ein bisschen Jod draufgesprüht wurde und eben verbunden.
Ja.
Also es war schon mehr als nur ein bisschen aufgeschürft, also es sah
Opa,
schon
ja.
eklig aus.
Okay. Und dann hast du keine Pause gemacht.
genau.
Du bist weiter Fahrrad gefahren, ja?
Doch, 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 auch da wurde ich dann von dem Menschen, den ich angesprochen hatte, ob sie irgendwie was weiß, wurde ich eingeladen, so lange zu bleiben, wie ich möchte. Und die hatten dann auch gerade zufällig ein Jubiläum im Dorf. Und da war am nächsten Tag eine große Feierlichkeit. Und genau, also da habe ich ein paar Tage Pause gemacht, aber es war schon dieser Drang da, immer weiter zu kommen. Und auch, ich wollte den Menschen auch dann nicht so auf der Tasche liegen, quasi. Also die haben mich ja auch. Die wollten ja gar nichts von mir. Also ich durfte auch mein Essen dann nicht bezahlen oder für die Unterkunft oder so, sondern die wollten mir in dem Moment all das auch geben. Und genau, also das war eigentlich der einzige Sturz mit leichten Nachwehen. Mein Fahrrad hat ein bisschen mehr durchgemacht, das habe ich ja schon gesagt. Also zum einen wurde es mir einmal geklaut. Und
Oha.
hat 5 Nächte unter Nacht verbracht, unter der Erde verbracht,
Was?
weil sich Ju Jugendliche einen Scherz, also naja, ein Scherz war es eigentlich nicht, aber die haben mein Fahrrad entwendet und haben es in einer Grube auf ihrem Grundstück, das war in Ecuador, da war gerade eine Baugrube und da haben sie es reingeworfen und Erde drauf und niemand hat es gefunden, bis die Autoritäten des Dorfes ihre Pappenheimer irgendwie ausfindig gemacht haben und die dann dieses Fahrrad wieder rausgekramt haben.
Nein, du warst also komplett einmal ohne Fahrrad und also da ist ja doch
Ja, das.
irgendwie was doch nicht so Schönes passiert. Nicht nur positive Erlebnisse.
Ja, ja.
Das war
Ja, also
okay.
das war auf jeden Fall das gravierendste, einschneidendste, auch nachhaltig prägende, weil ich da auch dann total an den Menschen auf einmal gezweifelt habe und total, ja, so ganz anders aufmerksam war auf einmal. Ich hatte überall, ja, so Misstrauen gehabt. So, oh, also du musst ja auch, wenn du allein reist, dein Fahrrad zum Beispiel vorm Supermarkt stehen lassen, wenn du einkaufen gehst. Und klar konnte ich das Fahrrad anschließen, aber dieses Fahrrad war ja voll mit meinen Sachen.
Ja.
Das heißt, da hätte jemand mutwillig, böswillig sich einfach bedienen können, während ich nicht da war. Das ist zum Beispiel ist zum Glück nie passiert. Und das Fahrrad habe ich ja, lange Geschichte, zum Glück auch wieder bekommen. Aber danach gab es dann immer wieder Probleme mit dem Fahrrad. Und ich also bin der Meinung, dass es da einfach einen Knacks wegbekommen hat. Also zum einen sind mir dann Speichen gebrochen, was vorher nicht passiert war. Und es ist auch die Kettenstrebe gebrochen. Das ist die Strebe, die also da, wo der vordere Zahnkranz, die Pedalen sind mit der Hinterachse verbindet. Also da, wo die Kette quasi ja parallel zu läuft, ist eine Achse, die Kettenstrebe eben. Und die ist an der Hinterachse rausgebrochen. Dann kannst du nicht weiterfahren. Also das Fahrrad hat geeiert. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, richtige Entscheidung. Ich muss nur einen Schweißer finden und der kann es schon reparieren. Und habe ich dann zum Glück auch, ich bin dann zurückgelaufen ins Dorf, habe dann einen Automechaniker gefunden, der ein Schweißgerät hatte, der mir das dann auch ja, zusammengeschweißt hat. Und als einzigen Dank wollte er ein Foto mit mir. Heißt er? Ja. Also das Fahrrad hat gelitten.
Wow, wenn dein Fahrrad Geschichten erzählen könnte. Noch zusätzlich.
Auch schon mal überlegt, ob mich man aus der Perspektive des Fahrrades mal so schreiben sollte.
Ja. ja, und schlussendlich bist du, nachdem du in Ushuaia dann gelandet bist mit deinem Fahrrad, bist du dann wieder zurückgekehrt, richtig? Also das war dann so deine letzte Station dieser Reise. Also das Südlichste, was ging.
Genau.
Wobei Puerto Williams, glaube ich, noch südlicher liegt. Aber
genau, da hätte man noch eine Fähre nehmen müssen, genau. Und genau, den Südpol hätte ich auch bereisen können, aber nur nicht mit dem Fahrrad.
Ja, okay, genau, aber natürlich.
Das ist, also man sagt immer, dass Ushuaia die südlichste Stadt Südamerika ist, die man auf der Straße erreichen kann. Also es ist schon wie so ein kleines Mekka der alten Reisebusse und ja, da fahren sehr viele hin. Und genau, es hat sich dann im Laufe der Zeit eben als Ziel herausgestellt, ich möchte nach Ushuaia, dann konnte ich das wegen Corona erst nicht machen und musste mich ja auch in Deutschland irgendwie wieder um Geld und Job und was auch immer kümmern. Und habe dann, ich wusste die ganze Zeit, ich musste es irgendwann noch machen. Wann stand in den Sternen, weil ja auch niemand wusste, wann wir diese Reisefreiheit wie vor Corona überhaupt wieder haben werden. Und dann, genau, hat sich so ergeben, dass ich einen Jahresvertrag hatte, der dann im Ende Oktober 2022 auslief. Und die Chance habe ich genutzt und habe für November 22 einen Flieger nach Buenos Aires gebucht.
Mit deinem Fahrrad?
Quasi dort, genau, mit dem Fahrrad. Also November 22 war ich dann wieder mit dem Fahrrad in Buenos Aires, wo ich quasi 2020 die Reise zurück nach Deutschland angetreten habe. Und bin dann tatsächlich von Buenos Aires nach Ushuaia auch geradelt. Habe also diesen Abschnitt gemacht und bin dann aber, weil ich eben diese Familie so gern noch besuchen wollte, die aber nördlich von nördlich von Buenos Aires ja auch war, wo ich 2020 feststeckte, bin dann von Ushuaia auch nochmal Richtung Norden. Das bin ich nicht komplett mit dem Fahrrad, ich bin ja teilweise mit einer Fähre, bin auch 2 Tage per Anhalter gefahren, weil es auch einfach ein riesiges Land ist, ne? Also diese Distanzen in Argentinien sind auch verrückt und habe dann aber dieses Ziel, die Familie in El Dorado, also ganz im Nordosten Argentiniens, nochmal zu besuchen, auch erreicht und habe dann noch Brasilien mitgenommen, bin dann noch nach Brasilien eingereist und bin dann letztendlich von Sao Paulo zurückgeflogen.
Bist du da, also die Kriminalitätsrate ist ja da, liegt ja da ein bisschen höher als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wurdest du da gewarnt, dass du zum Beispiel als Frau da und da nicht hingehen solltest und oder nicht langfahren solltest? Hast du da von Einheimischen sowas mit auf den Weg bekommen und hast du dich daran gehalten?
Tatsächlich wurde ich eigentlich seit Kanada immer wieder vor dem nächsten südlichen Land gewarnt. Also die Kanadier haben gesagt, pass bloß auf in den USA. Und die US-Amerikaner haben gesagt, pass bloß auf in Amerika,
in Mexiko.
Ja. Und die Mexikaner haben gesagt, pass bloß auf in Guatemala. Und so ging es wirklich, weiter. Genau. Und es ist ja eine Aussage, die schnell getätigt ist, und auch getätigt ist von Menschen, die selbst noch nie in diesem anderen Land waren. Also es haben ja in der Regel Amerikaner zu mir gesagt, die noch nie in Mexiko waren. Und auch die Mexikaner, die mich vor Guatemala gewarnt haben, waren wahrscheinlich noch nie in Guatemala. Das heißt, natürlich habe ich das ernst genommen, aber auch nicht zu ernst. Ich glaube auch hier, wenn ich Leuten erzählt habe, oh, ich fahre jetzt nach Kolumbien, haben Leute Vorurteile im Kopf. Und Bilder, die ja vielleicht eben nicht einen gerade dazu motivieren würden, dort mit dem Fahrrad anzufahren. Aber ich habe eben auf all meinen Reisen dieses Bewusstsein gewinnen können, dass Menschen total neugierig auf dich reagieren, wenn du da mit Fahrrad und Gepäck irgendwie auftauchst. Das heißt, mir wurde so viel Warmherzigkeit und Gastfreundschaft und ja, Hilfsbereitschaft irgendwie entgegengebracht, dass ich mich natürlich an so Hinweise wie, da solltest du jetzt nicht langfahren, weil ja in dieser auf dieser Straße, weiß ich nicht, Drogengeschäfte stattfinden oder da schon, also vor kurzem erst ein Überfall war oder so, dann habe ich das natürlich gemieden und habe mich auch immer, das habe ich auch seit Kanada schon gemacht, immer wieder Leute nach Empfehlungen gefragt. Also nicht nur, was ich mir angucken soll, sondern eben auch, welche Route geeignet ist. Aber das ist eine Frage, die für viele Menschen total schwierig zu beantworten ist, weil eine Fahrradfahrerin ganz andere Bedürfnisse hat als ein Autofahrer. Habe ich also schnell gemerkt, dass jemand, der mir eine, also ein Autofahrer, der mir eine Strecke empfohlen hat, wahrscheinlich gar nicht darauf geachtet hat, ob es da einen Seitenstreifen gibt oder nicht. Für den war das halt eine schöne Strecke. Aber für mich ist unter anderem eine schöne Strecke, wenn ich mich da halt auch sicher fühle. Genau. Ich hatte aber so, also toi, 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 wirklich da, also ich weiß, dass es auch ganz
Ja,
anders hätte
ja.
laufen können. Auch ich habe viele Gruselgeschichten gehört. Hatte da wirklich richtig viel Glück.
Ja, du hattest absoluten Schutzengel auch dabei, ne?
Ja,
Und
das glaube ich auch.
ja, also sicherlich hilft auch ein Bauchgefühl, auf das man hört, und eine gute Menschenkenntnis, aber das schützt am Ende dich auch nicht, wenn jemand Böses vorhat, ne? Aber ja, auf jeden Fall großartig. Ich hätte noch tausend andere Fragen, aber wir müssen das ja jetzt abschließen. Irgendwie müssen wir zum Ende kommen, liebe Annika. Jetzt zurück in deinem Leben in Deutschland. Zwei Fragen noch hierzu. Wie ist es für dich? Es ist ja jetzt schon eine Weile her, aber du wohnst jetzt in Potsdam.
Potsdam, ja.
Und ja, wie ist das Leben für dich jetzt in einer Wohnung gesettelt? Was machst du jetzt? Hat das irgendwas mit dir auch gemacht, dass du dich beruflich zum Beispiel anders entschieden hast, als du vielleicht als vor der Reise der Plan war?
Genau, es gibt auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Also diese Reise oder diese Reiselust, das Fernweh, was wir ganz zu Beginn auch angesprochen haben, lässt mich nicht los. Also mir ist klar, dass irgendwann wieder eine Reise machen werde. Zurzeit bin ich sehr gesettelt und fühle mich hier total wohl und versuche mit kleinen so Micro-Adventures, also letztes Wochenende war ich gerade im Harz, einfach einen Tag wandern, mich irgendwie über Wasser zu halten und plan noch gar keine nächste große Reise. Also ich weiß, dass sie irgendwann kommen wird, aber wann und wie lang, so keine Ahnung, da bin ich ganz frei, das wird sich schon irgendwie ergeben. Und genau, ich habe mich verändert auf der Reise, meine Bedürfnisse haben sich verändert auf der Reise und ich habe natürlich auch vieles hinterfragt und ich habe jetzt so ein, wahrscheinlich dadurch, dass ich so viel Zeit in der Natur verbracht habe, habe ich ein extrem hohes Bedürfnis nach frischer Luft und einfach Grün entwickelt. Und war jetzt auch relativ lange auf der Suche, wie ich dieses Bedürfnis in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ich habe vorher Gesundheitsmanagement studiert und das ist auf jeden Fall ein Bereich, der ja auch Zukunft hat und wo ich auch immer noch die Notwendigkeit sehe und wo ich mich auch selbst eigentlich immer noch drin sehe. Also Menschen zu einem gesünderen Lebensstil irgendwie ein bisschen anzuregen, zu unterstützen. Aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, drinnen zu arbeiten und auch zu viel mit Menschen zu arbeiten. Also vielleicht ist das auch eine Reisekrankheit bei mir, dass ich eben so viel alleine war, dass, genau, ich mich tatsächlich jetzt nochmal ganz umstrukturiere, ja, kann man so sagen. Und ich habe nochmal eine Ausbildung angefangen und bin jetzt im dritten Monat erst meiner Gärtnerausbildung. Ich hoffe, dass ich da diese Bedürfnisse nach, also nach draußen sein auf jeden Fall Und nach Natur kann ich da auf jeden Fall auch decken und auch dieses Mitgestalten. Also auch das war ein Bedürfnis, was sich auf der Reise entwickelt hat. Also ich bin ja durch so viele verschiedene Landschaftsformen und Parkanlagen auch gefahren, die auch, ja, dieses Bedürfnis entwickelt habe, auch meine Umwelt irgendwie mitgestalten zu können. Und ich denke, dass da der Gärtnerberuf ein ganz guter Anfang ist. Ja, jetzt mache ich erstmal die Lehre und dann schaue ich, wo ich damit noch hinkomme.
Schön, klingt total gut. Ich glaube auch, dass dieses Fernweh ein Leben lang bleibt und man irgendwie probieren muss, damit zurechtzukommen. Und ich glaube, mit deinen Mikroerlebnissen oder Ausflügen ist das vielleicht ein ganz guter Weg, erstmal über die Runden zu kommen und dieses
Ja.
Fernweh zu stillen. Ja, du hast ja ein Buch geschrieben. Dieses Buch, jetzt muss ich mal kurz ablesen. Genau, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil der Titel ist recht lang.
Ja.
Hinter dem Asphalt beginnt ein Abenteuer mit dem Fahrrad 2 Jahre durch 3 Amerikas. Dieses Buch hätte ich mir gerne gekauft, aber ich konnte es nicht mehr online bestellen. Annika, was machen wir jetzt?
Ja, ich finde es auch total schade. Es ist 2021 im Knesebeck Verlag erschienen. Man kriegt es teilweise noch gebraucht online, aber es wurde jetzt gerade diesen Sommer eben rausgenommen aus dem Programm. Das heißt, ich bin jetzt die Quelle zu deinem Buch. Ich habe noch eine ganze Menge. Das heißt, genau, wenn jemand jetzt Lust bekommen hat oder auch du, der noch tiefer in diese Geschichte einsteigen möchte. Es ist wirklich ein reine Ich-Erzählung, ein Reisebericht, also relativ ähnlich eigentlich, wie wir jetzt hier so gequatscht haben, nur eben sehr viel ausführlicher noch, mit ein paar Bildern und auch mit einer Karte, um sich das irgendwie
Ach,
bewusst machen
schön.
zu können, wo ich da überhaupt lang bin. Der kann mir gerne schreiben und dann finden wir einen Weg. Also entweder, ich glaube, du wolltest
Genau, ich
Instagram
verlinke das alles.
ja
Wenn du auf
nutzen.
Instagram angeschrieben werden möchtest, dann gebe ich das da einfach weiter in den Shownotes, dass man dir eine
Genau,
direkte Nachricht
das.
schickt. Ja.
Ja, das funktioniert am besten. Und dann kommt da auch direkt eine Widmung rein. Das ist der Vorteil, wenn ihr es bei mir bestellt.
Super,
Genau.
vielleicht sagst du eben nochmal den Preis.
Genau, also hat früher 18 € gekostet, jetzt nur noch 10 €, weil ihr es ja nicht mehr kaufen könnt. Ja, du siehst es jetzt gerade, aber ihr seht es ja gar nicht.
Ich
Genau,
genau,
also so
ich
sieht's
stell die,
aus.
ich süß, genau. So, nee, sieht man tatsächlich nicht, aber man sieht es eigentlich doch, weil ich werde das natürlich auf Instagram posten, dass zeitgleich, wenn man diesen Podcast jetzt gerade hört, auf Instagram auf meinem Kanal gucken kann und das Buch sieht und du bist da natürlich auch verlinkt und man kann dich dann direkt anschreiben.
Perfekt.
Ja, ach, voll schön. Ich weiß, wir haben super viel übersprungen und eigentlich wollte ich auch gar nicht so chronologisch vorgehen, aber dann ist es doch irgendwie, wenn man so eine Reise macht, es ist einfach auch spannend, das so zu begleiten und zu hören, in welchem Land welche Geschichte. Und es ist irgendwie unfassbar, was du mit einem normalen Fahrrad geschafft hast und was du erlebt hast für Geschichten und ja, was das mit dir selber gemacht hat. Das glaube ich dir gerne, dass das ganz, ganz viel gemacht hat. Und danke dir sehr, dass du so offen erzählt hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir weiterhin so einen tollen Schutzengel auf deinen ja, weiteren zukünftigen Reisen, ob mit Fahrrad, mit Rucksack oder wie auch immer. Ich werde es verfolgen.
Ja, vielen Dank. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Aber ich glaube auch, dass es viel Einstellung tatsächlich ist. Und wenn man selbst Gutes gibt, dann dieser Schutzengel eben auch gut zu einem ist. Und
Hätte
ja, damit fühle ich mich ganz wohl.
kein schöneres Schlusswort sein können. Vielen, vielen Dank, Annika. Das war der Podcast Chilis in Carne. Tanja Blum im Gespräch mit Annika Traser. Alle weiteren Angaben zu Annikas Profil auf Instagram und zu ihrem Buch findest du in den Shownotes. Ein Podcast mit Tanja Blum, Schnitt Tanja Blum und auch alles andere. Tanja Blum, auch ihr findet mich auf Instagram. Ich freue mich immer über tolle Bewertungen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.